begeistert. Amen. Ich bin begeistert von Gott. Matthias weiß überhaupt nicht, über was ich predige. Und eine bessere Einführung hätte er gar nicht geben können. Das ist perfekt. Halleluja. Da sieht man, wie der Geist Gottes den Gottesdienst vorbereitet, ihn durchträgt. Das ist doch Grund, begeistert zu sein, oder? Gut, ihr Lieben, bevor ich anfange, möchte ich beten. Und ich danke dir einfach, Vater, für dein Wort, das heute Morgen aus meinem Munde kommen darf, Herr. Es ist mir eine Ehre, dein Wort zu bringen, Herr. Aber ich bitte dich von ganzem Herzen, in dem Namen deines Sohnes Jesus, dass du die Herzen aller Zuhörer, die jetzt hier im Raum sind und die über Livestream zuhören, öffnest. Öffnest dafür, dass die Botschaft, die du ihnen heute Morgen bringen willst, wirklich ins Herz hineinfallen kann. Dass sie umgesetzt wird, Herr. Denn nur hören alleine reicht nichts. Es muss auch eine Frucht daraus erwachsen. Und so danke ich dir von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist hier mächtig wirkst. Amen. Meine Predigt heißt, rede wie Gott. Wisst ihr, ich denke, wir wissen, dass Gott durch sein Wort, durch die Bibel zu uns redet, ja? Wer weiß das? Prima. Der größte Teil weiß es. Die Bibel, sie wurde geschrieben von Menschen, die über die Jahrhunderte hinweg getrennt voneinander lebten. Das geschah in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Umständen und zu verschiedenen Zeiten. Jeder war anderer Herkunft und sie hatten ganz unterschiedliche Berufe und Charaktere. Und das geschah unter den verschiedenartigsten Umständen, zum Beispiel in Wüstenwanderungen, im Gefängnis, in der Verbannung. Und obwohl das Buch aus so vielen Teilen zu so unterschiedlichen Zeiten und Situationen zusammengesetzt wurde und zwischen dem ersten und letzten Buch ein Zeitraum von 1500 Jahren liegt, ja, sind diese 66 Bücher der Schrift zusammengefasst in ein Buch. Und seid doch mal ehrlich, das ist doch an sich schon ein Wunder, oder? Wenn man sich das mal vorstellt, wenn jetzt ein paar Leute sich zusammengesetzt hätten, hätten gesagt, so, wir schreiben jetzt mal die Bibel. Beteten und sagen, Gott, gib uns etwas. Das wäre nichts geworden. Und selbst wenn es was geworden wäre, wäre es ja irgendwo kein direktes Wunder mehr gewesen, wie das, was hier stattgefunden hat. Ja, man muss sich das wirklich mal reinziehen. Ich denke, wir nehmen das für so selbstverständlich. Das ist so normal für uns, die Bibel, ja, ist Gottes Wort. Aber wie ist sie entstanden? Und das ist ein Wunder für sich. Also ich bin begeistert davon gewesen. Als ich das hier vorbereitet habe, habe ich viel gelesen über diese ganze Entstehung und über die Art und Weise, wie sie geschrieben wurde und so weiter. Ich habe gedacht, meine Güte, wie geht sowas? Ja, wie geht sowas? Und von der ersten bis zur letzten Seite kein Widerspruch. Das kommt noch dazu, das muss man sich mal vorstellen. Es harmoniert alles miteinander. Und jeder dieser Umstände, die uns da berichtet werden, stellt ein Zeugnis dar für eine Person. Wer weiß für wen? Für Jesus. Richtig, für Jesus. Und der Geist Gottes, der durchweht so alle Teile dieser Schrift. Und er zeigt uns einfach die Liebe des Vaters, die in dem Kreuzestod von Jesus Christus seine Höchstform findet. Sie ist Ausdruck, man kann sie auch nicht beschreiben. Also, mir ist es heute wichtig, dass wir ganz klar sehen und erkennen, dass die Schreiber wirklich durch eine höhere, unsichtbare Hand geleitet wurden. Man nennt das Inspiration. Der Geist Gottes gab ihnen diese Worte ein und Gott selbst ist der Verfasser der Schrift. Jesus selbst und seine Apostel hatten noch gar keinen Zweifel daran, denn er sagte zum Beispiel, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Und er nimmt auch Bezug auf David, auf Jesaja, auf Daniel und auf viele andere Bücher der Schrift. Und in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 heißt es, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus Menschen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und wisst ihr, während die diese Dinge empfangen haben von Gott, haben die auch nicht immer alles verstanden. Der Daniel sagte, ich hörte es zwar, aber ich verstand es nicht. Und so ging es bestimmt einigen diesen Schreibern. Die haben ja teils Prophetien gekriegt, die sie nirgendwo irgendwo einordnen konnten. Und doch haben sie treu und brav ihren Dienst getan und haben alles aufgeschrieben. Ja. Diese Erkenntnis, dass die Schrift die Wahrheit ist, dass sie wirklich von Gott selbst für uns geschrieben und gegeben wurde, ist die Voraussetzung dafür, dass wir die heutige Predigt nehmen und umsetzen können. Denn wisst ihr, wer das nicht glauben kann, dass die Bibel Gottes Wort ist, der kann auch mit der Predigt nichts anfangen. Aber ich weiß, hier sitzen nur Leute, die das glauben können. Ehre sei Gott dafür. Mir ist es wichtig, dass die Worte der Schrift zu unseren Worten werden. Deshalb heißt die Predigt auch so: Rede wie Gott. Und das wollen wir uns ein bisschen betrachten. Das Wort ist lebendig, heißt es in Hebräer 4. Und es wirkt punktgenau. Das, was die Birgit braucht, das braucht der Matthias heute vielleicht nicht. Und was der Alex braucht, ja, das braucht mein Mann vielleicht nicht. Punktgenau. Differenziert der Heilige Geist deine Bedürfnisse mit der Schrift. Und anhand der Schrift hat er Lösungen für euch parat. Und egal wie finster oder wie schwarz deine Umstände auch aussehen, selbst wenn sie lebensbedrohlich sind, das Wort Gottes selbst enthält genug Leben, um den Tod und alle Umstände, die der Feind dir bringen könnte, auszumerzen, aufzuheben. Denn das Wort Gottes trägt übernatürliches Leben in sich. Wusstet ihr, dass das Wort Gottes lebendig ist? Amen. Es ist lebendig, damit wir mit dem Wort die Verheißungen Gottes in unser Leben hineinholen können. Und wenn du das als Same in dein Herz pflanzt, dann wächst es. Dann produziert es Heilung, Befreiung, Erlösung, Wohlstand, Versorgung. Alles, was an Verheißungen in der Schrift vorhanden sind. Und wir haben uns heute Morgen im Auto noch kurz unterhalten. Es sind an die 7000 Verheißungen, die geschrieben stehen. Überlegt einmal. Und wie viele davon haben wir bisher für uns gebraucht oder verwendet? Ein Bruchteil. Seid ihr da einer Meinung mit mir? Was ist noch jetzt die Fülle, ja? Also wir haben noch viel zu entdecken, viel zu graben und viel umzusetzen, was das anbelangt. Wenn du eine Not hast, ich kann dir nur raten, lauf nicht überall hin und erzähl sie, sondern geh ins Wort. Wenn du das nur noch zu jung im Glauben bist und kannst das noch nicht allein, dann hol dir jemand. Geh zur Zellmama, zur Zellpapa und lass dir zeigen, wie man das macht. Und dann nimm dein Schwert in die Hand und dann kämpfe. Dann wirst du erleben, wie dieses Wort Gottes lebendig wird. Und zwar in Form dessen, was du glaubst und wofür du betest. Es hat eine Substanz. Und die lebt. Wichtig ist, dass du nur in diese Parameter der Schrift hineingehst und auch darin bleibst. Dass, wenn es ein bisschen länger dauert, du dich nicht entmutigen lässt und dich wieder aus diesem Bereich herausziehen lässt, der dann ja kein allzu guter Weg sein wird, den du dann gehen wirst. Denn ganz klar sagt Gott in seinem Wort, dass aus Mangel an Erkenntnis sein Volk zugrunde geht. Ich bin davon überzeugt, dass es vielen viel besser gehen könnte, dass manch einer noch nicht gestorben wäre, wenn er gewusst hätte, was geschrieben steht und wie er, wenn er gute Lehre gehabt hätte, damit umgeht. Bin ich fest davon überzeugt. Gott will nämlich, dass sein Volk weiß, was ihm gehört. Er hat ihn 4. Mose 34, Vers 12 zu den Israeliten gesagt, das ganze Land, das in diesen Grenzen liegt, soll euch gehören. Mai, mai. Was sagt er dann zu uns heute? Wenn wir eine Bibel haben, dann können wir sagen, das ist unser Land. Das haben wir zu erforschen, das haben wir einzunehmen. Stück für Stück nehmen wir das ein, was Gott für uns vorbereitet hat. All die vorbereiteten Werke, all das Gute, das er für uns hat. Denn von ihm kommt nur Gutes. Ja, das andere kommt von der anderen Seite. Das Volk hatte damals auch, konnte nicht sagen, ach toll, das Land gehört jetzt uns, dann wollen wir doch mal hineinmarschieren. So war das nicht. Sie hatten ihr Schwert in der Hand, ihren Speer und was weiß ich, was sie sonst noch an Waffen hatten. Und sie mussten kämpfen. Sie bekamen das nicht auf dem Silbertablett geschenkt. Gott hat alles vorbereitet. Aber wir müssen es nehmen. Und das bedeutet oftmals wirklich Kampf, auch für uns heute. Es ist Kampf, wenn wir die Schrift einnehmen. Kampf weniger gegen den Teufel, das machen wir so nebenher, den nehmen wir nicht so wichtig. Kampf gegen uns selbst. Wir Ja, sind es, gegen die wir kämpfen. Gegen unsere Laschheit, Lauheit, Bequemlichkeit. Gegen das kein Bock haben, jetzt heute Bibel zu lesen. Keine Lust haben, unser Reden zu verändern. Wisst ihr, unser ganzes Leben besteht aus Entscheidungen. Die fangen morgens an, wenn du die Augen aufmachst. Und die hören auf, wenn du sie zumachst und schläfst. Aber ansonsten der ganze Tag. Du musst dich entscheiden, aufzustehen, zu essen, zu trinken, zur Arbeit zu gehen, deine Pflichten nachzukommen. Du musst dich auch entscheiden, dich zu freuen und das alles zu nehmen, was Gott für dich bereit hat. Das sind alles Entscheidungen. Aber das sind oft Kämpfe, diese Entscheidungen zu treffen. Aber der Heilige Geist ist uns gegeben, damit er uns die Augen für die Möglichkeiten Gottes auftut, um eben dieses Erbe, das uns zusteht, mit Entschiedenheit einzunehmen. Und da ist Lauheit nicht angesagt. Laschheit. Damit nehmen wir nichts an, damit treten wir auf der Stelle und kommen nicht vorwärts. Und um diesen Kampf zu kämpfen, braucht es Worte. Wieder einmal. Es braucht Worte. Der Herr hat einmal zu Kenneth Hagin, unserem Bruder, gesagt, mein Volk hat eine Schwäche im Bereich des Redens, besonders wenn es darum geht, die Verheißungen Gottes in Existenz zu rufen. Und ich möchte dazu mal Markus 11, Vers 23 lesen. Ihr kennt die alle, die Bibelstelle, aber es ist so eine Art Basisstelle, die sich auch durch diese ganze Predigt zieht. Da heißt es, denn wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden, was immer er sagt. Und ich habe mal nachgeschaut, Manfred Roth gibt immer so gute Kommentare in seiner Schrift, in seiner Übersetzung. Und da hat er geschrieben, Jesus fordert seine Jünger dazu auf, eine Art von Glauben zu praktizieren, die dem Glauben Gottes entspricht. Das Vorbild dazu hat Jesus selbst in Vers 14 gegeben. Da geht es um diesen Feigenbaum, den er verflucht hat. Werdet ihr alle kennen, könnt ihr aber auch nachlesen. Indem er durch seine Worte auf einen natürlichen Umstand Einfluss nahm und die Wirkung erzielte, die er beabsichtigte. Das ist das, was wir tun sollen. Das sind einfache Worte in unserer Sprache übersetzt. Genau so sollen wir unseren Glauben ausleben. Wir kommen noch öfter auf diese Stelle zurück. Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge. Richtig? Dann frage ich mich, warum machen wir oft so wenig Gebrauch von dieser positiven Seite der Aussagen, von diesem Leben, das in unserer Zunge liegt? Wie oft hörst du doch, dass genau das Gegenteil getan wird, dass der Tod bekundet wird? Negative Worte werden ausgesprochen. Flüche sind das in meinen Augen. Jedes negative Wort ist ein Fluch für einen anderen und auch für dich selbst. Welche Kraft haben Worte? Eine ungeheure Kraft. Negative Worte können zerstören. Sie verletzen. Sie verleugnen. Sie entehren. Sie nehmen einem anderen die Würde. Sie zerschlagen und sie können töten. Gott hat mir einmal gezeigt, wie viele Menschen eigentlich tot sind innerlich und auf dieser Erde herumlaufen. Sie sind getötet worden durch Worte. Worte trennen vertraute Menschen, sie spalten Beziehungen, ja sogar ganze Gemeinden. Und wisst ihr, das fällt Worten alles ganz leicht. Blub, 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 sind sie heraus. Manchmal ohne nachzudenken wird gesprochen, es wird verletzt. Und das Schlimme ist, du kannst die Worte nicht wieder zurückholen. Du kannst Buße darüber tun und du kannst Vergebung dir holen oder auch selbst aussprechen. Aber du kannst sie nicht zurückholen. Das ist das Negative, was die Worte anbelangt. Positive Worte, sie bauen auf, sie ermutigen, sie loben. Ja, wie gesagt, sie sprechen Vergebung aus. Wir könnten jetzt eine lange Liste haben, was positive Worte tun. Sie sind ein Segen für andere. Und es ist ja unser Motto, unser Gemeindemotto. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und sie machen noch etwas ganz Wunderbares. Sie holen die Verheißungen Gottes in unsere Welt hinein, in unser Leben, unser ganz persönliches Leben hinein. Das Wort selbst ist Leben und es ist heilsam unserem ganzen Leibe, sagt die Schrift. Mich juckt da was, Entschuldigung. Und außerdem sind die Worte unsere geistliche Nahrung. Und je mehr wir davon in uns aufnehmen, umso stärker wird unser Geist. Und wenn wir uns intensiv, wirklich entscheiden, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, dann passiert nämlich etwas ganz Unglaubliches. Dann wird unser Geist so stark, dass er unser Fleisch jedes Mal übertrumpft, besiegt. Wenn das Fleisch sich meldet und will was anderes, der Geist ist stark genug, um das abzuwürgen. Und letzten Endes wollen wir das doch. Wir wollen doch, dass unser Geist das Fleisch überwindet. Ne? Aber das Gegenteil trifft natürlich auch zu. Wenn du dich viel mit weltlichen Dingen beschäftigst und das Wort und die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigst, ja, wer hat denn dann die Oberhand? Ne? Dein Fleisch. Und so wird dein Lebensweg dann auch sein. Aber Gott sagt ganz klar und eindeutig, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott. Wir haben Menschen schon gesagt, wir sind doch noch Menschen, wir leben schließlich noch auf dieser Erde. Ja, tun wir, keine Frage. Aber das gibt dir nicht das Recht, dich damit zu rechtfertigen. Sondern wenn du dich fleischlich verhalten hast, gedacht hast, ja, was getan hast, was nicht okay ist, dann tu Buße. Das ist der einzige Weg und rechtfertige das nicht. Das ist nicht der Weg eines Kind Gottes. In Galater 5, Vers 16 heißt es, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Frag dich, was hast du in dein Herz gepflanzt? Was wächst in deinem Herzen? Muss jeder sich selbst beantworten. Ich habe vor vielen Jahren damit angefangen, das Wort in mein Herz zu pflanzen, als ich das erkannt hatte. Aber das ist ein kleiner Garten. Dann habe ich immer in diesem Garten mir so eine Pflanzhilfe, ich mache mir immer so ein Kopfkino, so Bilder, ja. Pflanzhilfe geholt, tak, 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 Löcher gemacht, dann das Wort ausgesprochen, hineingelegt. So, irgendwann war dieser Garten bepflanzt. Oh, habe ich gedacht, ist ja voll. So, na plötzlich war wieder Platz für eine Reihe. Und so wuchs dieser Garten, er wuchs, er ist über all die Jahre, über die Jahrzehnte ist er gewachsen. Mittlerweile ist es eine Plantage. Und wenn ich auf diese Plantage schaue, dann sehe ich viele große, starke Bäume. Und die tragen Frucht. Und wenn ich in meinem Leben an einen Punkt komme, wo es kritisch ist, wo ich Hilfe brauche, dann laufe ich in diese Plantage, dann schaue ich, wo ist der Baum, der für mich jetzt genau die richtige Nahrung darstellt. Dann hole ich mir die Frucht von diesem Baum. Ihr versteht, das ist so eine Parabel. Ich hole mir das Wort Gottes, das genau für meine Situation jetzt passend ist und wichtig ist, damit ich den Sieg, den ich so dringend brauche, auch erringen kann. Und das geschieht nur und ausschließlich mit dem Wort Gottes. Ja, ich kann nur sagen, wäre denn anfängen, denn wisst ihr, was wir in unseren Kopf hineinlassen? Das fängt an und wandert ins Herz. Man sagt, der weiteste Weg ist von hier bis hier. Aber wehe, Geschwister, wehe. Wenn das ungute Saatgut da angekommen ist und in dieses Herz hineinfällt. Weißt du, wenn du so einen Garten oder eine Plantage hast, die voller großer Bäume ist, nur wenn da unten mal so ein kleines Unkrautchen wächst, das bringt dich nicht aus der Bahn. Weil von oben, die Kronen sind so dicht, das ganze Licht wird abgehalten. Da unten hat dieses Unkraut eigentlich dann keine Chance, wachsen zu können. Denn du bist so voll mit dem Wort Gottes, dass du sofort erkennst, wenn da wieder was hineingefallen ist. Du kannst das sofort entfernen. Und das ist wichtig. Das ist der Weg, den wir gehen können in unserem Leben. Wäre denn anfangen und nehmt die Gedanken gefangen. Das sagt das Wort auch. Wir können unsere Gedanken gefangen nehmen. Ich habe schon erlebt, dass ich tagelang immer denselben Gedanken gefangen genommen habe. Ich habe gesagt, Satan, warten wir mal ab, wer den längeren Atem hat. Ja, ich habe nicht aufgegeben, bis das Ding weg war und bis es nicht mehr kam. Aber dazu braucht es in Beständigkeit das Richtige zu tun. Ja, wie der Matthias heute Morgen auch gesagt hat, die Beständigkeit ist der Weg für uns Christen. Wenn wir uns nämlich auf dem Weg zum Ziel entmutigen lassen, na, was passiert denn dann? Ja, dann fallen wir. Und aufstehen ist immer mühselig. Das wissen ältere Leute. Wenn die aufstehen müssen, dann brauchen wir immer eine Hilfe. Aber kein Problem. Ja, wir müssen gar nicht erst fallen. Wir kommen zum Punkt 2. Sage nicht, wie es ist. Der Schlüssel ist auch hier nach wie vor das Wort. Es reicht nicht aus, es zu lesen. Denn dieses Wort sollte in deine Sprache integriert werden. Es sollte die Grundlage deines Redens sein. Und alles, was das Wort nicht meint oder wo es widersteht, das solltest du gar nicht reden. Das ist ein Ziel von allen Christen, denke ich mal, dass wir das Reden unter die Pantoffel kriegen, dass wir das gebacken kriegen, nicht zu viel dummes Zeug zu reden. Aber um das zu können, müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen es bewegen. Wir müssen dem Wort Zeit geben, dass es sich in uns festigen kann. Denn das macht der Heilige Geist. Der festigt dann das Wort in deinem Herzen. Und wenn es gefestigt ist, dann wird es Wurzel ziehen. Und wenn es Wurzel zieht, dann wird es wachsen. Und dann wird es eine starke, große Pflanze werden. Dann kann man Plantagen anlegen. Wie gesagt. Und vor allen Dingen wird es ein Teil von euch sein. In Sprüche 6, Vers 2 heißt es, du bist gebunden durch deine Worte und gefangen in der Rede deines Mundes. Glaubt ihr das? Wenn wir das Falsche bekunden, werden wir auch das Falsche kriegen. Eigentlich kriegen wir dann oftmals das, was wir ja gar nicht wollen. Aber vielen ist das gar nicht bewusst, was sie da machen. Worte sind nämlich eine sehr, sehr ernste Sache. Sie müssen verantwortungsvoll eingesetzt werden. Genauso wie Gott das tut, er macht das auch. Gott nutzte Worte, um jene Dinge zu rufen, die nicht sind, als wären sie da. Und das, was Gott getan hat, das sollen wir auch tun. Das ist das Erbe. Und hier sind viele wirklich verunsichert, weil sie immer gesagt haben, wie es ist. Ja, es ist aber doch so. Ja, wenn ich was anderes sage, dann lüge ich doch. Nein, du lügst nicht. Der Mund wurde gebraucht, um über viele große und kleine negative Situationen in unserem Leben zu berichten. Wir sind immer schnell dabei, das Negative und das, was uns gar nicht gefällt und was uns belastet oder bedrängt, sofort einem anderen zu erzählen. Also, ich gehe mal von mir aus. Es gibt auch Menschen, die sind nicht so. Aber der größte Teil, habe ich entdeckt, ist so gestrickt. Man teilt es mit. Warum auch immer. Die Gründe sind unterschiedlicher Art. Was sagst du, wenn du krank bist? Wenn du finanzielle Probleme hast? Wenn du eine Ehekrise hast? Probleme mit anderen Menschen? Es gibt so viele Probleme, die im Leben eines Menschen auftauchen können. Was sagst du? Natürlich kannst du die Symptome beschreiben, kannst auf die Umstände schauen. Kannst du machen. Viele, leider, machen es auch. Oder du schaust auf das Wort Gottes. Ist Jesus dein Arzt? Ist er dein Versorger? Ist er dein Helfer in all den Lebenslagen? Dann gehst du nämlich zuerst zu Jesus und nicht zuerst zu der Nachbarin oder zu der Freundin. Ja, so ist das. Und er hat uns versprochen, dass er aus Feinden sogar Freunde macht. Und ich habe das im Leben von einigen Menschen erlebt. Ich bin begeistert davon. Aber die gingen auch zuerst zu ihm. Die haben sich nicht ausgeheult sonst wo. Du solltest einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin haben, Zellmutter, Zellvater. Ja, die sind für dich da. Geh dahin, wenn du Probleme auf dieser Ebene hast. Wenn du zu viel über Dinge redest, die nicht gut sind, dann tu das. Es ist auch keine Lüge, wenn du konträr zu deinen Umständen dann Bekundungen machst. Denn es ist ein großer Unterschied, ob ich lüge oder ob ich im Glauben spreche. Lügen bedeutet, jemand zu betrügen. Und etwas zu sagen, das nicht stimmt. Im Glauben zu sprechen heißt, ich spreche Worte, die mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung sind. Und das ist die Wahrheit. Anstatt die Umstände deines zu bekunden. Ja, das heißt, du sprichst aus deinem Geist und nicht aus deinem Verstand. Der Verstand sieht die Tatsachen, der Geist aber sieht die Wahrheit. Wusstet ihr, dass geistliche Gesetze natürliche, physische Gesetze aufheben? Amen. Einer hat's verstanden. Das haben wir nämlich hier genau in Markus gelesen. Jesus hat diesen Feigenbaum da verflucht. Er hatte keine Chance. Er konnte nicht weiter am Leben bleiben. Und das ist etwas, was uns wirklich was zu sagen hat. Das ist ganz wichtig. Tatsachen können verändert werden. Aber die Wahrheit, die kann nicht verändert werden. Die bleibt immer bestehen. Und die steht euch als Waffe immer zur Verfügung. Und angewandte Wahrheit verändert Tatsachen, sagt Copeland. Und ich sage, dass die Wahrheit jedes Feuer der Tatsachen auslöscht. Und wisst ihr, diese Tatsachen, die können manchmal brennen, das sind manchmal Feuer, die sind so dick und so fett und so stark, dass du, oh, nee, ja, das schaffe ich nicht. Und das ist eine Lüge. Du schaffst das. Egal, je heißer sie brennen, umso größer ist dein Sieg. Das ist wirklich Fakt so. Der Glaube basiert nämlich auf Fakten, auf den Fakten von Gottes Wort. Unglaube basiert auf Theorien. Das kannst du in der Welt oft sehen, dass Menschen, die keinen Glauben haben, die haben viele Theorien. Aber die bringen nichts auf die Reihe. Ich habe das selbst sehr oft erlebt, dass wirklich diese Wahrheit die Tatsachen platt macht. Ja. Und Hagin sagt so schön, eine Theorie ist eine Vermutung, die man aufgrund von ungenügender Erkenntnis über das zu diskutierende Subjekt anstellt. Das ist doch genau die Aussage, die wir da brauchen. Wir brauchen keine Theorien, sondern wir brauchen die Erkenntnis Gottes über das, was geschrieben steht und über die Situation in unserem Leben selbst. Wir müssen wissen, dass ohne Glauben, wir können viel reden, ist klar, aber ohne Glauben wird auch unser Reden nichts hervorbringen. Glaubt ihr das? Wenn wir keinen Glauben haben und wir reden nur, dann passiert nichts. Dann geschieht überhaupt gar nichts. Es ist die Art des Glaubens von Markus 11, Vers 23. Da heißt es, im Herzen glauben, mit dem Munde aussprechen und dann einfach sehen, wie es geschieht. Und da steht nicht, das wird in den nächsten 5 Minuten passieren oder in den nächsten 2 Tagen. Vielleicht musst du das in einer bestimmten Beziehung sogar jahrelang machen. Dann tu's. Du verlierst doch nichts. Bleib dran, bis das in Existenz kommt, für das du glaubst und für das du gebetet hast. Nur zu wünschen und zu hoffen, ja, das bringt nichts hervor. Zunge und Herz müssen absolut im Einklang stehen mit dem, was wir glauben und was wir in der Schrift auch finden. Wir sollten handeln wie Abraham. Was hat er getan? Römer 4, Vers 17 lese ich euch mal vor. Er glaubte Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib nicht an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, Gott, auch zu tun vermöge. Cool, oder? So einen Glauben wünsche ich mir auch. Wenn ich mal so an die 90 bin und Gott verheißt mir ein Kind und mein Mann und ich sage dann, jawohl, genau das wird dann passieren. Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, wir lesen das so als Wort Gottes, aber das war ja eine lebendige Beziehung zwischen Menschen, die ja weit weg waren von Gut und Böse schon, würde ich mal so sagen, was Kinder anbelangt, die man da in die Welt setzen konnte. Da war ja gar keine Chance mehr, gar keine Hoffnung mehr, noch ein Kind zu kriegen. Oder seht ihr das anders? Ist doch so. Und der Abraham hat das geglaubt. Fand ich absolut cool. Ihm wurde verheißen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das heißt Nachkommen ohne Ende. Na, wie die Sterne am Himmel, hatte Gott mal gesagt. Er sollte ein Segen sein und in ihm sollten gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir heute sind gesegnet durch Abraham. Wir leben in diesem Segen Abrahams. Mensch, was haben wir für Verheißungen? Ich habe nur mal 2 rausgepickt, die für mich ganz wichtig sind. 1. Petrus 2, Vers 24, wir sind heil in seinen Wunden. Und Galater 3, Vers 13, wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Und es gibt so viele gute Bibelworte. Wisst ihr? Ich kann euch nur raten, bleibt im Wort Gottes, was die Verheißungen anbelangt, die ihr findet. Schreibt sie euch alle raus. Sie sind wichtig. Du weißt nicht, in welche Situation du kommst, wo du sie brauchen könntest und wo du sie anwenden musst, um deinen Sieg zu haben. Hör auf zu sagen, wie es ist und fang an, die Verheißungen Gottes über dir auszusprechen. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und ich habe das mal erlebt. Ich war mal in einer Situation, ja, krankheitsmäßig. Fast ein Jahr lang habe ich gedacht, ich sterbe. Das habe ich jeden Tag gedacht. Das habe ich den ganzen Tag über gedacht, weil es mir so extrem schlecht gegangen ist. Ich will auch hier dem Teufel keine Ehre geben, indem ich alle Symptome aufliste, die ich hatte. Aber es war wirklich fürchterlich. Und ich habe immer das Wort Gottes bekundet. Ich habe nicht darüber geredet, nur bei ganz wenigen Menschen, die ich auch im Gebet gebeten hatte. Und irgendwann saß ich in meinem Sessel und habe ich gedacht, Herr, du, wenn ich was verkehrt mache, dann sag's mir doch. Wo ist die Lücke? Wo ist das, was ich noch brauche? Irgendwo hakt es doch, irgendwo hängt es doch. Ich habe in dieser Zeit trotz und alledem alle meine Dienste getan. Ich habe sogar gepredigt in dieser Zeit. Ich konnte während dem Lobpreis nicht mal stehen. Habe trotzdem gepredigt, habe meinen Dienst voll durchgezogen. Habe gesagt, dann, ich verstehe es einfach jetzt nicht mehr. Was ist Fakt? Was mache ich verkehrt? Und dann sah ich eine große schwarze Wand. Ja, habe ich gedacht. Irgendwie so fühle ich mich. Und dann wurde von hinten in diese Wand wurden 3, 4 mit der Stecknadel, nicht dicke, kleine Löcher hineingestochen. Und daraus kam helles, gleißendes Licht. Da erkannte ich, dass hinter dieser dunklen Wand dieses helle Licht war. Tja, dann ging es mir so wie dem Daniel, der gesagt hat, ich sehe es zwar, aber ich verstehe es nicht. Sag ich, was soll das Bild jetzt? Ich kann es nicht einordnen. Und dann sagte Gott nur ein einziges Wort. Er sagte, Freude. Habe ich gedacht, korrekt. Ich habe keine Freude mehr. Ich sehe eigentlich nur noch schwarz von morgens bis abends. Und wenn mein Mann arbeiten gegangen ist an dem Freitagabend, dann habe ich gedacht, Herr, bitte mach, dass ich in dieser Nacht nicht sterbe, ja, bis er wiederkommt. Also das war so extrem und so schlimm. Ich hatte weder im Liegen noch im Sitzen noch im Stehen irgendwo ein Gefühl, dass es mir gut geht, sondern es war wirklich heftigster Art. Dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich mich freuen. Freude ist genau wie vieles andere eine Entscheidung. Dann habe ich diese Entscheidung getroffen, mich zu freuen. Und ich habe, muss das alles, ich bin ein Mensch, der braucht das alles hier oben im Kopf. Ich stelle dann mein Kopfkino ein. Gell, Marion, das ist so ein schönes Wort, das gefällt mir so gut. Und dann habe ich mir gewisse Dinge vorgestellt und das habe ich permanent getan. Ich habe Gott ständig gesagt, du hör, guck hin, ich freue mich. Und habe mir dann alles Mögliche einfallen lassen, wie ich ihm das sage und wie ich das ausdrücke und wie ich das demonstriere. Das will ich euch jetzt nicht alles so erzählen, sonst lacht ihr womöglich. Aber wisst ihr was? Es waren noch keine 8 Tage rum, da war ich aus dieser Hölle draußen. Vollkommen. Es ging mir gut, alle Symptome waren weg, alles war verschwunden, alles war ausradiert. Ja. Deshalb ist es wichtig, auf den Herrn zu hören. Ja, wenn irgendwie du in so einem Tal bist. Es war ein Todestal. Ich bin da fast ein Jahr durchgegangen. Und das ist echt eine lange Zeit, wenn man jeden Tag denkt, man stirbt. Ja, die wenigsten Menschen wussten überhaupt davon, wie schlimm das wirklich war. Weil dann wirst du ja immer gefragt, wie geht's dir denn? Ach, und sagst ja doch so gern würdest du sagen, wie schlecht es dir ja geht. Ich hätte es ja so gern gesagt, aber ich habe es mir verkniffen. Ich habe es nicht getan, weil ich wusste, das hält mich fest in diesem Ding. Also das hatte ich zumindest verstanden in dieser ganzen Zeit. Aber wie gesagt, ich habe mir die Freude rauben lassen. Und wenn du dir die Freude rauben lässt, hat der Teufel schon einen Sieg in deinem Leben drin. Also hab Acht. Viele Christen schieben auch so verschiedene Dinge auf den Teufel, obwohl sie sich in Wirklichkeit durch ihre Reden gefangen halten. Ja, das, was ich rede, werde ich auch kriegen. Und da wird manchmal sehr unbedacht mit umgegangen. Unsere Worte beherrschen uns. Das hat Jesus ganz klar in Markus 11, Vers 23 erklärt. Ja, ich habe die Bibelstelle vorgelesen. Ich nehme wieder Bezug dazu. Er sagt da, so wird ihm geschehen, was er sagt. Also, sagen und glauben bringt Dinge in Existenz. Brauchst du Dinge? Brauchst du irgendetwas von Gott? Dann sprich es aus. Such dir die richtigen Bibelstellen raus. Bekunde sie. Und nimm dieses Feld ein im Glauben und lass dich keinen Schritt zurückdrängen vom Feind. Er wird versuchen, das außer Kraft zu setzen. Lass es nicht zu. Denn wenn du durchhältst bis zum Schluss, dann hast du einen riesigen Sieg. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Das war nicht der einzige Sieg, den ich erringen konnte. Aber wenn du ständig Ängste vor was auch immer bekundest, dann wirst du sie auch nicht loswerden. Du kannst immer vor irgendetwas Angst bekunden. Du wirst sie behalten. Wenn du noch so sehr den Herrn liebst und wenn du noch so sehr viel gibst oder sonst irgendwelche guten Dinge tust, du wirst sie behalten, du wirst sie nicht loswerden. Das ist eine ganz klare Sache. Und was viel schlimmer ist, du gibst dem Teufel in dieser Sparte Rechte auf dein Leben. Ja, der freut sich, der lacht sich ins Fäustchen. Rede nicht von Niederlagen, von Versagen, von Dingen, die dir nicht gelingen. Meine Güte. Ist es ein Problem, wenn dir mal was nicht gelingt? Ist doch kein Problem, oder? Dann versuchst du es neu. Oder wenn du erkannt hast, das ist nicht mein Ding, dann hast du es zumindest ausprobiert. Ich habe in meinem Leben immer alles, was mich interessiert hat, ausprobiert. Ist es mir gelungen, wusste ich, ist mein Ding. Ist es mir nicht gelungen, naja, nach hinten. Gibt es andere, die das tun. Ist gar kein Problem. Aber versuch es wenigstens. Lass dich nicht entmutigen. Du sagst nämlich nichts anderes, als wie, dass Gott da nicht in der Lage ist, dich da genau an diesem Punkt durchzubringen. Will er aber. Und du kannst es verändern. Er tut aber nichts, wenn du nicht anfängst, das Richtige zu sagen, die richtige Sprache zu sprechen. Dann veränderst du Dinge in deinem Leben. Das hat er klar gesagt. Das war übrigens der zweite Punkt. Der dritte Punkt heißt, Entschuldigung, sprich das Wort, denn das Wort vollbringt alles. Du und deine Worte, ihr seid eins. Du bist so viel wert, wie deine Worte wert sind. Und an diesen Worten, die du machst, wirst du auch gemessen. Du kannst hier sehr fromm sein und kannst hier Halleluja rufen und ja, was weiß ich, was nicht alles. Und dann gehst du nach Hause und dann kommt der Nachbar dir blöd und dann sprichst du auf einmal eine ganz andere Sprache. Du hast ganz vergessen, dass du ja zum Segnen berufen bist und nicht, um dich gekränkt zu fühlen oder verletzt zu sein. Wir kriegen auch diese Dinge wirklich in den Griff und unter die Füße mit den richtigen Worten, die wir machen. Auch Gott und sein Wort sind eins. Glaubt ihr, dass man sich auf ihn verlassen kann und auf das, was er geschrieben hat? Wer glaubt das? Oh, Halleluja. Wunderbar. Er steht hinter jedem Wort, das er verheißen hat. Also es lohnt sich richtig, diese Verheißungen herauszuschreiben. Ich mache das immer. Ich vergesse das sonst wieder. Ich schreibe das alles heraus. Ich bete auf dieser Grundlage. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein sehr gutes Ding. Mach nicht so viele eigene Worte. Gott hat genug Worte in seiner Schrift gegeben, die du beten kannst. Und dann wirst du das auch genau kriegen, für was du betest, wenn du in seinem Willen dann bist. Außerdem lernst du Jesus durch das Wort Gottes kennen, denn er ist ja das lebendig gewordene Wort. Und sollte dein Glaube einmal schwinden, das kann ja auch passieren, dann hast du die Realität von dem Wort Gottes verloren. Dann ist sie dir richtig verloren gegangen. Was musst du dann tun? Gibt die Bibel eine ganz einfache Anleitung, da heißt es in Römer 10, Vers 17, Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch Gottes Wort. Ganz einfach, an dem Wort Gottes kommst du nicht vorbei, kommst nicht drum herum, kannst dich nicht da wegmogeln, weil du keine Lust hast, es zu lesen oder ja, was auch immer, damit umzugehen. Lebe auf dem Wort Gottes, laufe auf dem Wort Gottes, sprich alles, was mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung ist und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wo du anfängst, deine eigenen Worte zu sprechen, wo du falsche Aussagen machst, die dich gefangen halten, die dich gebunden halten. Das ist ja nicht das Ziel, das wollen wir ja nicht, aber oft merken wir es nicht. Vielleicht sind wir im Glauben noch nicht so weit. Der Heilige Geist ist dir gegeben, damit er dir genau an diesen Punkten hilft, dass du da in ein heiliges Leben hineingehen kannst. Stimme mit dem, was Gott sagt, überein. Erwarte auch nicht, dass die Dinge Gottes für dich funktionieren, wenn du Stellung gegen sein Wort beziehst. Wenn du Ängste irgendwelcher Art hast. Wenn du sie bekundest, immer wieder, immer wieder. Du sprichst dich gegen das Wort Gottes aus. Da gibt es nur einen, der sich freut, das ist der Feind. Der reibt sich den. Sie hat es schon wieder gesagt. Sie hat es schon wieder gesagt. Prima. Somit halte ich sie an diesem Punkt in einer Gebundenheit drin. Und wer will das schon? Es will doch keiner. Es will doch keiner in Gebundenheit gehalten werden. Wir wollen doch die Freiheit, die Jesus für uns so teuer bezahlt hat, voll auskosten und ausnutzen. Wisst ihr, ich liebe es, mit meinem Sohn zusammen zu sein und mit der Iris. Das war nicht immer so. Ja, ich bekunde euch jetzt da etwas. So vor vielen, vielen, langen, langen Jahren. Wir sind da hat mich gerade mein Sohn immer so sehr sanft und sehr behutsam korrigiert. Ich wieder mal was Falsches gesagt hatte. Naja, habe ich gedacht, gut, da sagst du eben gar nichts mehr. Na, hat der Heilige Geist zu mir klagt. Man hat gesagt, Angelika, das ist aber nicht der Weg. So rum läuft es nicht. Naja, habe ich gesagt, gut, dann nehme ich das jetzt wieder zurück. Habe ich dann auch getan. Und hinterher habe ich immer erkannt, was er gesagt hatte, war eine perfekte, gute, kostbare Korrektur. Nur in dem Moment, wo sie gesagt wurde, es ging immer um unbedachtes, schnelles Reden. Ich bin ein Mensch, der perfekt sein. Herz da, auf der Zunge. Und ich rede manchmal viel und auch gerne. Es hat sich schon gebessert. Aber wenn der Mensch so gestrickt ist, dann hat er das Problem, dass er auch mal schnell etwas sagt, was nicht gut ist. Und so habe ich Korrektur erfahren. Stück für Stück für Stück für Stück. Und es war gut so. Und mit der Zeit liebe ich sie. Ich liebe sie, diese Korrekturen. Wenn sie kommen jetzt, dann habe ich wieder mal einen Punkt gefunden, den ich verbessern kann. Und so sollte man es sehen. Ärgert euch nicht, wenn Geschwister euch mal korrigieren oder sanft darauf hinweisen, dass euer Denken oder euer Reden jetzt gerade mal nicht so das Gelbe vom Ei waren. Nehmt's an. Es ist kostbar. Es ist eine Korrektur, die nichts kostet. Ja, wenn ihr sonst zu Therapeuten oder sonst wohin geht, da kostet's Geld. Ja, und hier, wir untereinander dürfen uns korrigieren. Es ist auch unsere Aufgabe, das zu tun. Ja, dann habe ich Stück für Stück mein Reden korrigiert. Immer mehr und immer mehr. Das geht nicht von jetzt auf gleich, wenn man 42 Jahre lang geschwätzt hat, wie einem so der Schnabel gewachsen war und was einem so alles in den Sinn kam, wenn das gleich raus durfte, ist klar. Das hatte einen Kampf gekostet für mich. Und ich stehe heute noch in diesem Kampf und gebe sehr Acht auf das, was ich sage. Und mach, es ist nicht immer richtig, ist klar, aber immer, immer öfter. Schätze Korrektur, wenn du sie bekommst. Ärgere dich nicht darüber. Das ist die Aussage dessen. Sie ist kostbar, denn sie bringt dich im Glauben weiter. Sie öffnet dir wirklich das Himmelstor, geistlich gesehen. Nicht falsch verstehen jetzt, für die, die es jetzt hören, so auf Kassette oder so, du kommst dadurch nicht in den Himmel, das ist nicht der Weg, aber ja, in diese Verheißungen und in diese Fülle Gottes kommst du schneller und besser und problemloser hinein. Fang auch an, mit dem Wort Gottes deine Welt neu aufzubauen. Wisst ihr, wer hat schon in seinem Leben keine einzige Sparte, die jetzt, wo man sagen kann, bei mir ist da gar nichts Negatives in meinem Leben. Da ist gar nichts, an dem ich arbeiten muss. Da ist überhaupt nichts, was erneuert oder verbessert werden könnte. Ich bin davon überzeugt, auch wenn du es mir jetzt übel nimmst, dass jeder solche Punkte in seinem Leben hat. Jeder hat Dinge zu verbessern, jeder hat Dinge zu erneuern. Jeder muss an sich arbeiten. Und wenn du es nicht tust, bleibst du da, wo du bist. Und das will ja letzten Endes auch keiner. Also, es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Bücher. Es gibt vieles, womit du deine Welt neu aufbauen kannst, wenn du erkannt hast, da ist der Punkt, da hapert's bei mir, da geht's gerade mal nicht so weiter, wie es sollte, dann tu was. Warte nicht darauf, dass dir das alles so einfach mit so einem Trichter von oben in deinen Kopf gegeben wird, sondern tu was. Lies gute Dinge, hör Predigten, umgib dich mit Menschen, die ein bisschen weiter sind im Glauben wie du. Lass dir raten. Aber geh nicht hausieren damit. Das habe ich nicht damit gemeint. Ihr habt es schon hoffentlich richtig verstanden. Sieh es in deinen Träumen. Also ich träume gerne. Ich träume mir die Dinge in Existenz. Und da will ich nur an die Predigt, wo ist der Thomas? Ist er weg? Kinderdiensten. Thomas hat eine schöne Predigt über Träume gehalten. Wisst ihr, wenn ihr verlernt habt zu träumen, dann entscheidet euch, damit wieder zu beginnen. Das ist eine kostbare Sache, zu träumen. Aber träumt mit dem Heiligen Geist, nicht eure eigenen Träume. Die gehen dann auch nach hinten los. Sprich das aus, was das Wort Gottes sagt, und dein Leben wird sich wirklich verändern. In der Apostelgeschichte 19, Vers 20 lesen wir: So wuchs das Wort des Herrn mächtig und gewann die Oberhand. Wenn du die Worte Gottes sprichst, dann haben sie die gleiche Wirkung, als würde Jesus sie selbst sprechen. Das ist euch hoffentlich allen klar. Und ich denke so an Petrus und an Johannes. Als sie an diese schöne Pforte kamen und da diesen gelähmten Mann vorfanden, dann haben sie ihn geheilt. Und was hatten die eigentlich zu dieser Zeit? Die hatten nur ein paar Worte. Nur die Worte, die sie gehört haben, solange Jesus auf dieser Erde ist. Wir haben heute eine ganze Bibel. Wir haben das ganze Neue Testament. Welche eine Fülle. Und wissen wir das immer zu schätzen? Ich glaube, manchmal wissen wir es nicht genug zu schätzen. Sie haben das ausgesprochen, was sie Jesus haben sagen hören. Aber das war im Grunde genommen noch alles, was sie gebraucht haben, um Dinge in Existenz zu rufen. Genau wie Jesus das auch getan hatten. Die Jünger nahmen diese ersten Worte Jesu und sie haben diese ganze damalige Welt auf den Kopf gestellt. Was die da gepredigt haben, das hatten die Leute bis dahin noch nie gehört. Das ist genauso wie heute, wenn ungläubige Leute kommen und sie hören das erste Mal Predigten in diesem Hause oder in anderen lebendigen Gemeinden. Das haben die noch nie gehört. Das ist Neuland. Und so war das auch da. Und das Wort des Herrn wuchs. Und es gewann die Oberhand, weil das Wort eine lebendige Substanz ist. Das wissen wir alle, ja. Das Wort verändert sich nicht. Und du kannst durch das Wort Gottes jeden Sieg haben, der auf dieser Erde überhaupt zu haben ist. Jeden. Es gibt nichts, was du nicht im Sieg erreichen könntest, wenn du im Glauben und im richtigen Reden das ganze Ding einnimmst. Und du hattest vorhin eine Bibelstelle, ich habe sie auch in meiner Predigt drin stehen, die du gelesen hast. Ich fand sie gut. Ich habe sie jetzt durchgestrichen, weil ich gedacht habe, meine Predigt wird zu lange. Aber genau die möchte ich jetzt hier integrieren nochmal. Das ist nämlich wirklich eine gute Stelle. Wisst ihr, wenn du krank bist, dann solltest du dir darüber im Klaren sein, dass es nicht der Weg ist, ständig über die Symptome zu reden. Das Gleiche gilt für Arbeitslosigkeit, für Eheprobleme, für alles, was nicht gut ist in deinem Leben. Es ist nicht der Weg. Du veränderst nichts dadurch, dass du darüber redest, diese negativen Dinge bekundest, sondern du hältst sie nur fest. Ich meine, das sind Dinge, die wissen wir alle, aber es schadet nichts, wenn man sie immer wieder mal sich bewusst macht. Man hat schnell etwas ausgesprochen und wir arbeiten in dem Moment wieder Gott, wieder das Wort Gottes. Wir verhalten uns konträr zu dem, was die Wahrheit sagt. Wir bekunden Tatsachen. Wenn du krank bist, wie gesagt, oder Probleme hast, dann solltest du wissen, wo die Bibelstellen stehen, die du jetzt für dich in deinem Leben in Existenz bringen müsstest, um sie auszusprechen, um das, was sie versprechen, auch in Existenz zu holen. Wir wissen, dass jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Fluch des Gesetzes steht. Und da bist du ja dank Gott, dank Jesus, von befreit von diesem Gesetz. Du stehst nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Auch das, denke ich, sollten wir uns ab und zu mal wirklich klar machen. Und keine Dinge in unserem Leben akzeptieren, die sich jetzt genau damit widersprechen. Hast du Ängste in deinem Leben? Muss nicht sein. Gib ihnen nicht nach. Geh richtig damit um. Sitz nicht herum und jammere nur. Denn das ist ein beliebtes Ding auch bei Christen. Jammer, jammer, jammer. Ach, mir geht's ja so schlecht. Das mag sein, dass es dir so geht, aber was hast du für einen Grund, darüber zu jammern? Das Wort Gottes sagt, du sollst das Richtige sagen. Du sollst das Richtige tun. Das heißt nicht, dass niemand dich versteht oder dass kein Mitleid da ist. Mir tut jeder Christ leid, der ein Problem hat, der krank ist und der da heraus muss. Ja, da bete ich für. Ja, mit meinem ganzen Herzen. Aber bedauere sie nicht. Das wäre der falsche Weg. Leite deine Geschwister dahin, dass sie selbst das Wort nehmen und anfangen, den Sieg in ihrem Leben durch das Wort in Empfang zu nehmen und in Existenz zu bringen. Sorge dafür, dass dein Kopfkino nicht angeht. Denn so wie das im Positiven sein kann, gell, Marian, so kann das auch im Negativen sein. Ah, mein Knie tut so weh. Ich glaube, ich brauche ein neues Knie. Und die Hüfte, die erst recht. Brauchen eine neue Hüfte. Ach, und dann fängt das Kopfkino an. Wie geht das ab? Was wirst du für Schmerzen haben? Wie? Und so weiter und so. Zu welchem Doktor gehe ich? Meine Güte. Können wir machen? Dann gehen wir eben den weltlichen Weg. Dann gehen wir eben den Weg des Doktors. Ich sage hier nichts gegen Ärzte. Versteht mich ja nicht verkehrt. Konsultiert Ärzte und holt die Meinung ein. Aber wir haben etwas ganz Wunderbares. Wir haben das Wort Gottes und seine Zusagen, dass wir heil sind in den Wunden Jesu. Versteht ihr? Ich hoffe, ich überfordere euch jetzt hier nicht. Es ist nochmal nicht der Weg, wenn wir zum Beispiel krank sind, ständig darüber zu jammern und zu klagen, egal wie viel Schmerzen du hast und wie groß die Probleme auch sind. Sondern du solltest wissen, dass jede Krankheit, jedes Gebrechen unter den Fluch des Gesetzes fällt und davon sind wir befreit. Koblenz sagte mal, er war auch mal ziemlich krank, ihm hat alles wehgetan, er hatte Probleme ohne Ende. Dann hat er gesagt, ach, dann habe ich mich entschieden, für die Dinge meines Körpers zu loben und zu preisen, die nicht wehgetan haben. Da habe ich gedacht, genau so sollten wir es tun. Hast du noch irgendeinen Zippel an dir, der nicht wehtut? Na, dann lob und preise Gott für diesen Zippel. Ja? Es gibt so vieles, wofür wir danken können. Uns geht's gut in unserem Lande. Egal, selbst wenn wir finanziell nicht jetzt überfließend sind, geht's uns trotzdem gut. Wir haben keinen Mangel, wir werden satt. Wir können danken für unser Haus, für unser Auto, für unser Essen, das wir tagtäglich bekommen. Für die Gesundheit, die an den Körperteilen da ist, wo sie noch ist. Ja. Wenn da irgendetwas wehtut, kann man auch für das danken, so wie er das auch gemacht hat. Und egal, wie lange das auch dauert, wie lange du auch bekunden musst, letzten Endes wirst du die Verheißungen Gottes in Existenz rufen, wenn du das Richtige sagst und nicht das Falsche sagst. Ja. Gut, ich will nur eines noch gern tun. Wir sind auch ziemlich am Ende. Ich möchte gerne etwas vorlesen, was Miss Wigglesworth gesagt hat. Und zwar, oh, das ist klein geschrieben, hat er gesagt, ich werde nicht von dem bewegt, was ich fühle. Ich werde nicht von dem bewegt, was ich sehe. Ich werde nur von dem bewegt, was ich glaube. Ich kann Gott nicht durch Gefühle verstehen. Ich kann den Herr Jesus Christus nicht durch Gefühle verstehen. Ich verstehe Gott und Jesus Christus durch das, was das Wort sagt. Wir müssen glauben, bevor wir etwas fühlen. Nicht warten darauf, dass wir fühlen, dass wir geheilt sind oder dass die Probleme erledigt und beseitigt sind. Vorher müssen wir glauben. Gefühle haben in diesem ganzen Bereich nichts zu tun. Sie gehören da nicht hin. Wisst ihr? Und ich fasse das ganz kurz zusammen, denn wir sind schon ein bisschen spät. Dem Wort den ersten Platz geben, heißt, du sagst nicht, wie es ist, sondern du sprichst das Wort Gottes über dir aus. Ja. Deine Worte in deinem Alltag, diese Alltagssprache, du musst die Worte Gottes in deine Alltagssprache integrieren. Du solltest herausfiltern, alles, was mit der Schrift in Widerspruch steht. Bittet einfach den Geist Gottes darum. Er wird euch helfen. Er macht das bei mir. Da geht's richtig radikal, bumm, denke ich, was hast du denn jetzt wieder gesagt? Dann korrigiere ich das sofort. Bittet ihn. Er ist uns zur Hilfe gegeben. Er wartet nur darauf, dass ihr ihm diese Erlaubnis gebt. Tut das. Sonst seid ihr gefangen und gebunden in den eigenen Worten. Geht ganz schnell. Du hältst dich fest in dieser Gebundenheit. Manche negative Umstände, die sie so als Tatsache zeigen, kannst du mit der Wahrheit platt machen. Und es macht einen Unterschied, ob du im Glauben sprichst oder ob du deine Umstände ständig bekundest. Das solltest du nicht tun. Davon müssen wir weg, dass wir die Umstände bekunden, wie sie sind. Krankheit, Arbeitslosigkeit und all das Negative in unserem Leben. Das gehört hier nicht in unseren Mund hinein, sondern wir sollen im Glauben sprechen und mit dem Wort Gottes übereinstimmen, was es sagt. Ja, da mach mal ein bisschen schneller. Dein Verstand sieht nämlich nur die Tatsachen, dein Geist aber sieht die Wahrheit. Und bevor wir jetzt mit dieser Predigt zu Ende sind, möchte ich nicht versäumen, euch noch Gelegenheit zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben vorhin gesehen, es war wunderbar, den Film da von Heaven's Gates. Eine ganz klare Sache. Es braucht eine Entscheidung für Jesus Christus. Ohne diese Entscheidung laufen wir am Himmelstor vorbei. Ohne diese Entscheidung haben wir keine Chance, in den Himmel zu kommen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. So steht es ganz klar geschrieben. Und ich möchte heute Morgen wirklich die Gelegenheit dazu geben, dass ihr, solltet ihr das noch nicht festgemacht haben, einfach festmacht.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.